Lebensgeschichten pflegender Eltern. Sie hören die zweite Folge einer zweiteiligen Reihe.
Ich hatte mir in Vorbereitung auf unser Gespräch eine Frage überlegt, aber bin nicht sicher, ob sie wirklich passt. Ich sage sie dir trotzdem, du kannst sie auch umdeuten, wenn du möchtest. Und ich bin deshalb nicht sicher, ob sie passt, weil ihr schon so lange miteinander lebt und das so ein wichtiger Teil deines Lebens war, ich denke mir 25 Jahre oder so, wenn das und da ist so viel passiert. Also meine Frage war eigentlich, welchen Unterschied es in deinem Leben gemacht hat. Aber dann habe ich mir gedacht, das kann man ja gar nicht wissen, wie es gewesen wäre. Also es ist eher so die Frage, was ist dein Gefühl, wie hat es dich geprägt, wie du so aufs Leben schaust und auf Beziehungen schaust und auf das, auch was das Leben lebenswert macht, weil ich hänge immer noch so ein bisschen an diesem Beeindrucktsein, dass ihr das nicht Angst gemacht hat. Mir würde es Angst machen. Und dann frage ich mich, ja, ich finde es spannend, Menschen zu begegnen, die das Leben ganz anders begreifen. Wäre meine sehr vage Frage, was hat das mit dir gemacht?
Ich habe mir das ehrlich gesagt ja versucht zu überlegen vor diesem Interview und musste irgendwann frustriert oder mutig frustriert aufgeben und sagen, weiß ich nicht. Also es ist nicht zusammenfassbar, weil es sind 25 Jahre, das hast du schon richtig gesehen. Und ich habe in diesen 25 Jahren gefühlt zwei oder drei Leben gelebt. Das heißt, ich habe so viele Phasen durchgemacht an Veränderung, an Krisen auch, also wenn es mal um medizinische Krisen ging, um Notfälle, Momente, wo die da mal ins Krankenhaus musste, weil irgendwas gebrochen oder irgendwas kaputt war und es vielleicht auch eine Lebensgefahr gab und ich dann im Krankenhaus mit ihr einen Monat leben musste, weil dort kann man niemand, der taub und querschnittsgelähmt und blind ist, alleine lassen, weil die Pfleger ja gar nicht so kommunizieren können, dass also das heißt, ich war wirklich auch einige Wochen, Monate in verschiedenen Kliniken. Das heißt, ich habe viel erlebt. Ich habe dieses dieses Informatikstudium gemacht. Ich habe inzwischen mit meiner Partnerin eine Familie und eine Struktur um Seminare aufgebaut. Ich habe so viel erlebt in der Zeit, wie ich es mir hätte gar nicht träumen können. Was es aber mit mir gemacht hat, ist, glaube ich, dass es mich von so einem kleinen, wilden Hippie-Jungen, der irgendwie noch durch die Welt geturnt ist und an alles Mögliche geglaubt hat, zu einem viel verehrteren, also zu einem ernsthafteren Erwachsenen gemacht hat. Also ernsthaft vielleicht nicht im Sinne, also zu einem Erwachsenen gemacht hat. Weil ich plötzlich wirklich wichtige Entscheidungen treffen musste, weil ich ja in vielen Punkten sehr herausgefordert war, auch immer mal wieder. Und das Ganze aber, wenn man in der Pflege ist, und das ist halt so wunderbar an der Pflege, und deshalb muss ich sagen, kommt in der Pflege kommt immer alles wieder auf den Boden, weil es kommt zu einem lebendigen, kranken Menschen zurück, der eine Windel braucht, der eine Wundversorgung braucht, der vielleicht nicht versteht, wo es nicht darum geht, was du Großes in deinem Leben geschafft hast, sondern so, wie du ihn jetzt anfasst, ist entscheidend. So, wie du jetzt auf das reagierst, auf die Krise, jetzt für ihn ist das Einzige, was im Großen und Ganzen entscheidend ist. Das heißt, mit Pflege ist man, das ist das Erdenste, was es überhaupt gibt und gleichzeitig, es gibt ja irgendwie, ja, gleichzeitig funktioniert es aber nur gut, wenn dazu so eine ganz dicke Portion Liebe und Selbstliebe kommt. Und damit ist, weil ich um auf einen Patienten, der dich vielleicht gerade nervt oder der irgendwie gerade was anderes macht, als du willst, oder eben eine Krise hat oder eben eine Verletzung hat, die gerade alles in Frage stellt und sich dann vielleicht noch nicht mal kooperativ verhält, um dort irgendwie präsent und lebendig zu bleiben, braucht es eine Präsenz, eine liebevolle Präsenz, die ich sonst irgendwo im Leben gar nicht erzeugen könnte. Also vielleicht noch mit Kindern. Also das ist eine ähnliche Situation, vielleicht wie mit einem Kleinkind dann. Das vielleicht überhaupt nicht das tut, was gerade richtig wäre. Und trotzdem bleibt die Mutter hoffentlich auf eine Art in Liebe und oder hat zumindest die Chance, das in dem Moment zu lernen. Und insofern war das immer ein mich erdender Teil. Und das hat mir sehr gut getan und hat mich sehr auf den Boden gebracht im Leben und auch sehr lustvoll noch mehr gemacht. Also ich habe viel mehr Lebensfreude eigentlich dadurch entwickelt. Ja, da kann ich die größten Ziele haben oder da kann ich die größten Fantasien haben, wenn ich in ein Zimmer komme, in dem jemand ist, der gerade eine Windel gewechselt haben muss oder wo gerade Stuhlgang irgendwo ist, dann ist das nicht mehr wichtig. Dann ist die Frage, wie bewege ich meinen nächsten Handgriff, ohne dass es mich total stresst oder im Optimalfall, dass es sogar liebevoll ist, weil es mich dann auch wieder mehr ernährt. Das ist die entscheidende Veränderung, die es in mir gemacht hat. Also auf den Boden kommen und ein riesiges Herz für mich und die Situation zu entwickeln. Jo.
Oh, schön. Dann war aus einer sehr vagen Frage doch noch ein Anhaltspunkt für etwas, was vielleicht dann dir klar auch wurde. Ich möchte bei einer Sache nachfragen, die du gerade selber angesprochen hast. Und du hast es beschrieben, dass es so wie bei einem Kind ist, wo man auch eine bestimmte Verantwortung hat, wo man manche Sachen einfach besser weiß oder checkt oder auch entscheiden muss. Und es irgendwie darum geht, einen Weg zu finden, der trotzdem dieser Autonomie respektvoll begegnet. Also diese Grenze zu finden, wo muss ich jetzt auch etwas einfach mal durchsetzen, aber kann trotzdem respektvoll sein im Kontakt. Und normalerweise, dass das beschrieben ist, ist es bei Eltern noch einmal schwieriger, wenn man dann als pflegendes Kind, sage ich jetzt mal, anfängt, sich die Rollen umzudrehen, müssen diese, glaube ich, diese Grenzen nochmal neu irgendwie erfasst werden. Und da hätte mich auch interessiert, wie geht sie mit den Dingen um? Ist sie ein sturer Mensch? Habt ihr da öfter mal etwas, wo es schwierig ist? Oder was hat sich für euch da bewährt im Umgang, wenn es irgendwie, keine Ahnung, schnell gehen muss oder eben nicht gute Zeit ist, ja, wenn es einmal hakt? Und ich frage das auch deshalb, weil in euren Seminaren, um da nochmal ein bisschen Schleichwerbung zu machen, da geht es ja ganz viel um sozusagen den bewussten Umgang mit Bedürfnissen und Kommunikationsprozessen, aber auch vor einem sehr tiefen Hintergrund von Erfahrungswissen zu Gefühlen und Emotionen und alten Emotionen und Traumata. Und ich habe da für mich sehr, sehr viel gelernt, für meinen Alltag und auch für meine Arbeit. Du kannst umso mehr jetzt erzählen, was alles schief läuft bei euch, weil damit wir dich nicht hochstilisieren. Oh nein, mich jetzt einfach interessiert, wie läuft das? Ne? Ist das einfach
Ja,
oder ist das schwierig?
also es gibt so eins, was ich von Eltern immer höre und oder oft höre, ist, man kann es eigentlich alles, nicht alles, ich glaube, es gibt sogar diesen Satz, man kann es gar nicht richtig machen. Zumindest nicht alles. Und ich glaube, damit musste ich mich auch ganz stark in dieser Situation anfreunden. Da gibt es Situationen, in denen kann ich einfach nur ausprobieren. Und heute probiere ich das aus, morgen probiere ich das aus und ich werde da auf jeden Fall Fehler machen. Und das ist hier eine besondere Situation und das hat mich wirklich oft an die Grenzen gebracht oder bringt mich heute auch noch an die Grenzen. Ich kann ihr kein schnelles, direktes Feedback geben. Wenn was falsch läuft, wenn sie sich falsch bewegt bei einem Transfer, oder in irgendeiner Situation, wo es gefährlich wird, muss ich einfach zugreifen und muss sie vielleicht packen, wo sie es nicht packen will oder so. Weil ich kann ja in der Zeit, in dem Moment nicht schreiben, Achtung, du fällst gleich aus dem Rollstuhl, weil du hast dich dann der und der Stelle falsch hochgezogen. In der Zeit ist sie schon längst gefallen. Mhm. Und sie sieht auch nicht an meinen Augen oder an meiner Reaktion. Das ist also wirklich, das ist echt eine herausfordernde Situation. Dieses in einer Situation, in der schnell gehandelt werden muss, das zu tun. Gott sei Dank ist sie da sehr lebendig, sehr wach. Es kann zwar vorkommen, dass sie sich wehrt, aber nicht, dass sie danach böse ist. Also das heißt, ich weiß, ich kann ihr dann auch wirklich mal den Arm wegdrücken, wenn sie die Bewegung genau anders machen will, als sie gerade aber wichtig ist, damit sie nicht hinfällt oder damit nichts passiert. Und muss da teilweise an Stellen übergriffig sein, ganz klar. Und das, ich weiß nicht, ob das mit einem Kind ist, das sicher anders, weil das sieht ja und hört. Das heißt, ich kann ganz andere Botschaften übermitteln. In dem Fall geht das nicht. Das heißt, ich bin da oft auch an meine moralischen Grenzen gekommen. Wir haben alle möglichen Reisen gemacht mit Rollstuhl. Wir sind durch Berge gewandert, die echt gefährlich waren. Ich habe da viel riskiert. Und ich habe da irgendwann so einen Spruch für mich entwickelt, so auch den Pflegern gegenüber, wenn die übermäßige Angst hatten bei irgendwelchen Wanderungen oder so, oder überhaupt in der Pflege zu viel Angst hatten, einen Transfer so oder so zu machen, dann habe ich immer gesagt, ja, also das Leben im Rollstuhl und blind, und das ist an und für sich in sich schon total gefährlich. Also wenn man da kein Risiko mehr geht, dann ist dieses Leben gar nicht mehr zu führen, und man geht dieses Risiko ein, aber man muss auch irgendwie sagen, ja, lieber Patient, du hast auf eine Art deine ganze Verantwortung abgegeben, oder zumindest sieht es so aus für einen Moment, und ich nehme davon so viel ich kann und so viel mir leicht möglich ist, aber wenn ich einen Fehler mache, und das bringe ich meinen Pflegern immer bei, dann bitte, das ist nicht deine Schuld in dem Moment, dass dann da irgendwas passiert, sondern das liegt ein bisschen wie im Natur dieser Risiko von Pflege, die, wenn wir in einem natürlichen Kontext leben würden, ja so gar nicht möglich wäre. Also wenn man jetzt in die Tierwelt geht oder in Naturvölker oder sowas. Das heißt, das ist ein ganz intrinsisches Gefahrenpotenzial. Mhm. Und eins möchte ich am liebsten noch sagen, weil eine Sache habe ich wirklich auch über die Jahre ganz doll lernen müssen, ist, Pflege geht nur dann gut, wenn es mir selbst gut geht dabei. Das heißt, ich bringe allen unseren Pflegern 50% bei, wie sie die Dama gut versorgen, und 50% bei, wie sie sich selbst den optimalen Tag mit ihr gestalten. Wie sie Pausen machen, wenn es dran ist. Egal, ob die Dama in dem Moment was will. Am Anfang ist man total beschlossen, alle Wünsche zu erfüllen. Aber irgendwann muss man echt lernen, dass es nur dann gesund bleibt, wenn es für alle maximal unter den Umständen gut ist und nicht für den Patienten gut und für den Pfleger nicht gut. Das darf auf keinen Fall passieren. Und das sehe ich besonders bei pflegenden Angehörigen so. Also wenn jetzt einer Profipfleger ist, dann glaube ich schon, dass er öfter mal durch eine Krise durchgeht und das einfach aushalten muss. Das ist Teil seines Jobs, dass er einen Patienten hat, den er nicht mag und trotzdem behandelt oder so. Aber wenn es darum geht, dass ich die Möglichkeit habe, mit meinen Angehörigen gepflegt oder von meinen Angehörigen gepflegt zu werden oder einen Angehörigen zu pflegen, dann würde ich sagen, ist das die wichtigste Lehre, die man über längere Zeit einfach ziehen muss. Tu alles, damit es dir Spaß macht. Und Spaß ist ein hartes Wort vielleicht an der Stelle, aber ich würde die Latte gerne hochhängen. Also, und wenn die Pflege dafür manchmal zurückstecken muss, aber ich will diesen anderen, dem pflegenden Menschen einfach auch diese Verantwortung zurückgeben, dass er immer noch Teil eines sozialen Systems ist. Und ein soziales System, wenn es jetzt nicht Krankenhaus oder Pflegeheim ist, bedeutet eben geben und nehmen, bedeutet eben zurückstecken und investieren. Das kann alles. Da gibt es so viele natürliche Flüsse. Und ich kann nicht von mir erwarten, als pflegender Angehöriger, dass ich diesen Profijob im Krankenhaus, so wie im Krankenhaus mache, die dann nach 8 Stunden nach Hause gehen. Nein, ich habe ein Leben zu leben. Und wenn ich das mit einem behinderten Menschen lebe, dann ist das nur schön, wenn das wieder organisch wird. Und da müssen beide, sowohl der Patient wie der Pflegende, investieren, da bleiben, opfern. Opfern ist natürlich ein schreckliches Wort, aber ja, was halt in gesunden Beziehungen auch ist. Und erst dann ist es auf Dauer aushaltbar, sonst wird man auch krank, also glaube ich. Und ich bin jetzt jemand, der 60 Jahre alt ist und ich bin echt sehr, sehr, sehr gesund geblieben. Also danke dafür, dass ich das lernen durfte.
Ja, es ist schön, wie du das auch in deinen Worten, deiner Erfahrung ausführst. Das ist ein Punkt, der eigentlich in allen Gesprächen wichtig ist und auch ein bisschen so ein Hintergrund war, so Lebensgeschichten zu teilen, weil ja das vielen Leuten im Kopf total bewusst ist. Ja, ich kann nur für andere da sein, wenn es mir gut geht, aber in der Praxis dann ganz schwer umzusetzen ist. In diesem Moment, wo man merkt, die Person bräuchte jetzt etwas und ich nehme jetzt zum Beispiel trotzdem eine Pause, ne? Also so wie du es auch beschrieben hast. Und ich glaube, da hilft es einfach wirklich von immer wieder auch von anderen Eltern oder pflegenden Angehörigen zu hören, dass die vor der gleichen Frage stellen und es immer auch zu dem Schluss kommen, dass es wirklich auch einfach gut und wichtig sein kann, das dann so zu machen.
Habe ich den Anspruch, dass irgendwas so oder so sein sollte, oder ist es mir ein Bedürfnis? Und wenn ich das unterscheiden lerne und den Ansprüchen nicht mehr immer genügen müsse, weil die meistens nicht eigene Ansprüche sind, sondern aus unserer Erziehung, aus unserer Sozialisation eher in sollte, müsste sein, und komme ich zu dem, was wirklich für mich gut und wichtig ist, was ich dann eher Bedürfnisse nennen würde. Und dann ist die Motivation für dein Handeln so verändert, dass das Leben sich dadurch verändert?
Genau.
Ich bin immer noch auf der Suche danach, was ein natürlicher Umgang mit Altwerden, mit Krankwerden im Leben und damit auch in der Gesellschaft sein könnte. Ich sehe bei vielen älteren Menschen, die auch hier in meiner Umgebung und so, die sich nicht mehr wertvoll finden, weil sie krank sind und die deshalb den ganzen Tag erstens über ihre Krankheiten reden, was schon anstrengend genug ist, aber die einfach sich nicht mehr wirklich wertvoll finden. Ich kann keinen anderen Satz dafür finden. Ich muss den jetzt so wiederholen. Was ich sehr, sehr schade finde und was ich auch wirklich gelernt habe. Also ich habe mit der Dame einen Menschen, der blind, taub und querschnittsgelähmt ist, der sich selbst aber so wertvoll findet und das Tag für Tag, jeden Morgen, also die wacht jeden Morgen mit einem Lächeln auf, der sich selbst so wertvoll findet, dass er nie, nie dieses Gefühl vermittelt hat von, ich habe jetzt hier gerade ein Problem damit, dass ich krank bin. Und es tut mir wahnsinnig leid, dass ihr mich alle pflegen müsst. Sondern es war immer eine Art Stolz, eine Art Würde da, egal wie sie ist. Und das ist für mich eine ganz, ganz große Sache. Und das habe ich einfach auch gelernt. Also der Erfolg, was ich normal als Erfolg bezeichne in meinem Leben, an gute Projekte gemacht, viel Geld verdient, viel Lob bekommen, eine tolle Frau zu haben. Also es gibt viele Erfolge, von denen ich einfach sagen muss, wow, sind das wirklich Erfolge oder ist eine Berührung, die ohne Worte im richtigen Moment mit der richtigen Energie kommt, nicht eine viel oder mindestens genauso große Ressource für Glückseligkeit. Und das kann ich definitiv bestätigen. Und auch die Welten, also ich will mal sagen, die Welten, in denen alte Menschen oder kranke Menschen ja sich bewegen, auch geistig, sind ja andere Welten, als die wir gewohnt sind. Das heißt, vielleicht ist so ein Austausch, wie wir ihn haben, der auf einem relativ hohen intellektuellen Niveau ist, ist der nicht möglich. Aber ich kann nicht sagen, dass deshalb weniger Schönheit in einem Kranken oder Menschen ist, der diesen Austausch so nicht führen kann. Also deutlich habe ich gelernt, es gibt viele Welten. Und nur weil diese eine Welt, in der ich so zu Hause bin, von extrem gut funktionieren, von intellektuellem hohen Niveau und von Erfolg in meinem Beruf und in meinen Projekten zu haben, wenn diese Welt wegfällt, dann ist da nicht nichts, sondern ist da noch eine ganze, ganze andere Menge, die das Leben ausmacht. Und deshalb ist es mir ein totales Anliegen, solchen Menschen eben auch auf meine Art zuzuhören, was sie bewegt im Leben. Und das muss nicht über Worte sein, sondern zu lauschen. Wow, warum wacht diese Frau mit einem Lächeln im Gesicht auf, obwohl sie jetzt nicht die Augen aufmachen kann, den Mund aufmachen kann, die Ohren aufmachen kann, um jetzt, was weiß ich, frühstücken zu gehen und dann irgendwas zu machen, was andere Menschen eben so machen, um sich zu beglücken. Das finde ich einfach toll. Ja.
Wir haben ja bei dem Podcast den Schwerpunkt bewusst auf den pflegenden Angehörigen, weil die oft weniger im Fokus stehen als diejenigen, die gepflegt werden. Wollte ich dich einladen, noch am Ende vielleicht etwas zu erzählen, so aus dem Alltag aus, vielleicht der letzten Tagen oder irgendwas, wo du sagst, was hat sie gerade so beschäftigt oder woran, ja, was gibt es da so eine Szene, die dir in den Kopf kommt? Das muss nichts Spektakuläres sein.
Na, ich habe so viele Geschichten mit ihr erlebt, dass ich wirklich mehrere Bücher schreiben könnte. Aber wenn du jetzt fragst und aus den letzten Tagen, da gab es eine Szene, wo ich mit ihr gekabbelt habe.
Gekabbelt für alle
Also
Österreicher heißt.
kabeln heißt so, also wir haben uns wirklich ernsthaft und auch physisch auseinandergesetzt. Und das war jetzt kein reines Spiel, sondern sie wollte was nicht tun, was ich pflegerisch total wichtig fand. Also sie wollte sich in der Nacht, als ich sie katheterisieren wollte, nicht umdrehen, weil sie irgendwie und hat sich dagegen gewehrt. Das hätte aber bedeutet, dass ich irgendwie eine halbe Stunde dort hätte warten müssen oder so, um sie dann irgendwann zu katheterisieren. Und es war 2 Uhr nachts. Und dann habe ich sie eben ein bisschen mit Druck auf ihre Seite gelegt und sie hat sich zurückgelegt und dann haben wir richtig so angefangen, also habe ich ihre Hände genommen und habe angefangen mit ihr so ein bisschen zu rangeln, vielleicht ist das ein österreichisches Wort. Und das war grenzwertig auf eine Art. Aber wir haben beide am Schluss uns umarmt. Und gesagt, also es war eine Art, dieses Ding jetzt auszuhandeln und das hat funktioniert. Und im Grunde genommen, also es kann sich halt zum Beispiel kein Pfleger erlauben, der jetzt nicht mit ihr verwandt oder so ist. Aber ich finde es spannend, also was für Arten von der Kommunikation her so alles man möglich machen muss, wenn das, was wir gewohnt sind, nicht möglich, also nicht immer so funktioniert.
Ich glaube, das ist die richtige, weil sie verdeutlicht auch nochmal, dass der Alltag dann irgendwie, weißt du, weil wir so, ich glaube, das ist für viele Leute sehr beeindruckend, wie sie das macht, ne? Und das ist nicht so, wie man sich das vorstellt, da in Depressionen vielleicht nur verfällt und so. Und deswegen finde ich es ganz gut, diese Geschichte aus dem Alltag auch einfach zu
Ja,
hören, dass das halt einfach
recht.
nicht alles so heilig ist und sondern einfach ganz, so wie du es beschrieben hast, ja, sehr, sehr bodenständig. Und
Genau, also Ich glaube, warum ich die Situation genommen habe, ist und was daran auch so schön ist, dass in dem Kabbeln und in dieser wahnsinnigen Kraft, die sie dabei entwickelt, ich einfach auch ihren Lebenswillen voll noch spüre. Ne? Also, ich meine, sonst könnte sie sich ja einfach ergeben und sagen, ist eh alles wurscht. Aber nee, wenn sie keine Lust hat, sich umzudrehen, dann gibt es in ihr den Impuls zu sagen, nee, mache ich jetzt nicht. Und klar, war natürlich total unpraktisch in dem Moment und ich hätte es vielleicht auch gern anders gehabt. Aber ja, und die Tatsache, dass sie sich da wehrt, hat mir gut getan auf eine Art so. Also und dass ich wirklich Druck in den Händen hatte. Also das war schon richtiges Kabbeln, Rangeln, Raufen. So. Und ja, es drückt einfach so eine Art Lebenswillen aus, den ich immer wieder erstaunlich finde. Den aber viele, und das weiß ich wirklich, den haben viele kranke Menschen, wenn man ihn den nicht nimmt. Also ich bin natürlich in der Zeit auch anderen Behinderten begegnet durch die verschiedenen Organisationen und die Kliniken, für die ich arbeiten muss, also in oder für die ich arbeiten musste. Jo.
Okay, du Sid, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe mich wirklich auf das Gespräch gefreut, aus mehreren Gründen, weil ich sowieso gerne mit dir spreche und auch, weil ich es natürlich super spannend finde und mir ist immer wirklich nur so am Rand und anekdotisch dann irgendwas, was dich gerade beschäftigt hat, dazu aber nie so als Ganzes irgendwie gehört habe. Ich habe gleichzeitig das Gefühl, man könnte eigentlich jetzt 3 Tage drüber sprechen und das wäre durchgängig spannend, weil es auch so ein großer Zeitraum ist und ich glaube, für unseren Podcast war es schon mal ganz, ganz, ganz wertvoll, so das, was du geteilt hast. Vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank. Das ist auch mir eine Freude, darüber zu reden und das zu teilen, weil das ist so eine dunkle Randzone in unserer Gesellschaft, wie die Pflege überhaupt stattfinden kann und der auch großes Potenzial zum Sprengstoff zu werden. Deshalb bin ich froh, wenn ich einfach eine gute Erfahrung teilen kann an der Stelle.
Danke.
Sie hörten den Podcast Lebensgeschichten pflegender Eltern.